Der Just ETF Talk Podcast. Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In dieser Folge mit dabei Dr. Gerd Kommer, für euch hier der Gerd. Er ist bekannter Investmentexperte und hat den Begriff des Weltportfolios geprägt. Er ist aber auch Vermögensverwalter, sogar digital und erfolgreicher Fachbuchautor. Zusammen haben wir uns mit dem Weltportfolio aus ETFs befasst und uns gefragt, wie sieht es in der aktuellen, eher unsicheren Situation aus? Gibt es vielleicht Anpassungsbedarf? Betrifft das auch Beimischungen, den Zeithorizont und die Diversifikation? Dabei geht's aber nicht nur um uns beide, denn Gerd und ich haben am 19. November live eine Stunde lang eure Fragen zu diesem Thema beantwortet. Und das waren wirklich einige, denn rund 700 von euch waren live dabei und wir wurden mit Fragen regelrecht bombardiert. Bei den zahlreichen Fragen, wie man sich als Privatanleger in der aktuellen Kapitalmarktsituation nun richtig verhalten soll, waren Gerd und ich einer Meinung. Unsere Devise: schön weiter investieren, breit gestreut mit einer konsistenten Strategie. Anleihen sind nach Gerds Meinung die erste Wahl bei der risikoarmen Komponente in einem Buy-and-Hold-Portfolio. Verschiedene Ansichten hatten wir aber, was den Einsatz von Faktor-ETFs angeht. Macht euch also selbst am besten ein Bild. Was Gerds Hund Shiva mit all dem zu tun hat, erfahrt ihr beim Anhören. Ihr werdet gleich feststellen, dass am Anfang des Mitschnitts nur ich und Gerd reden. Da sind wir auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir uns dann den Fragen aus dem Live-Chat gewidmet. Wenn euch also auch eine Frage unter den Nägeln brennt, dann schaut auf der Webseite zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eines der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Mein Name ist übrigens Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's aber direkt weiter mit der Aufzeichnung. Viel Spaß! Willkommen zu unserem neuen Online-Seminar Just ETF Talk. Und zur Verstärkung habe ich mal einen Gast dabei. Und das ist heute Dr. Gerd Kommer. Er ist Investmentexperte und hat den Terminus des Weltportfolios geprägt. Er ist aber auch Vermögensverwalter, sogar digital, und sehr erfolgreicher Fachbuchautor. Also herzlich willkommen, Gerd, in unserer Runde. Gerd, möchtest du dich gerne kurz vorstellen?
Danke, Jan. Ja, das kann ich gerne machen. Also ja, Gerd Kommer, ich bin 57, ja, bin Geschäftsführer, Gründer und Geschäftsführer der Gerd Kommer Invest. Das ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen in München, Honorarberatungsunternehmen auch, fokussiert auf vermögende Privatkunden aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Und seit drei Wochen, haben wir ein zusätzliches Business, eine digitale Vermögensverwaltung, ein Robo-Advisor, der Gerd Kommer Capital heißt, also am Ende Capital versus Invest, die zwei verschiedenen Firmen. Vor 20 Jahren habe ich angefangen, Ratgeberbücher zu schreiben über prognosefreies, wissenschaftlich orientiertes Investieren für Privatanleger, interessenskonfliktfreies Investieren, rationales Investieren, also all diese Attribute könnte man verwenden. Ich war damals noch im Firmenkundengeschäft, also im Finanzierungs- und Kreditgeschäft von einer großen Bank tätig, habe diese Bücher damals, die dann in verschiedenen Auflagen, teilweise auch anderen Titeln erschienen sind, eigentlich hobbymäßig geschrieben, und Anfang 2017 habe ich mich dann doch noch im reifen Alter von 53 selbstständig gemacht und die zwei Firmen gegründet, die ich vorhin erwähnt habe. Das soll es gewesen sein zu meiner kurzen Vorstellung.
Jawohl, vielen Dank. Und wir legen auch gleich los mit Fragen und Antworten. Unser Thema dreht sich heute um Weltportfolios aus ETFs. Also wie sieht es mit dem ETF-Weltportfolio in der aktuellen unsicheren Situation eigentlich aus? Gibt es vielleicht Anpassungsbedarf? Wie sieht es aus mit Beimischung, Zeithorizont und Diversifikation? Und die drei am meisten geäußerten Fragen, die habe ich zusammengestellt und darüber rede ich gleich mit Gerd. Was hat denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am meisten interessiert? Was wurde am häufigsten gefragt im Vorfeld? Überraschung, es ging ums Weltportfolio erstmal selbst. Ist das Weltportfolio aktuell? Was ist es eigentlich überhaupt? Und wie funktioniert es? Vielleicht sollten wir es uns gerade nochmal vor Augen halten, Gerd. Was bewirkt das Weltportfolio und welche Philosophie steht denn eigentlich dahinter?
Okay, ich kann versuchen, das in 2 Minuten zusammenzufassen. Also grundsätzlich ist das Weltportfolio ein aus ETFs, also in der praktischen Umsetzung mit ETFs, eine gebaute Kapitalmarktanlage, die 2 Komponenten hat im Grunde genommen. Auf der oberen begrifflichen Ebene, nämlich eine risikobehaftete Komponente, die für die Rendite zuständig ist, und eine risikoarme oder im ökonomischen Jargon würde man auch sagen risikofreie, aber das ist in Anführungszeichen zu setzen, Komponente, die für die Sicherheit im Portfolio zuständig sind. So wie es in der Fußballmannschaft Stürmer gibt und ein Torwart. Der Torwart ist ja nicht zuständig fürs Tore schießen, der ist für die Verteidigung zuständig und für die Verhinderung von Toren und so weiter. So, und diese zweiteilige Aufgabenverteilung gibt es beim Weltportfolio auch. Der Aktienteil bildet im Grunde genommen den Weltaktienmarkt ab, überlappungsfrei und ohne Konzentrations- und Klumpenrisiken. Also vom Prinzip her möchte man einfach den gesamten Weltaktienmarkt, Schwellenländer und Industrieländer, das sind 50 Länder ungefähr, mit großen Börsen im Portfolio haben. Gewichtungsmethode der einzelnen Länder oder der einzelnen Unternehmen, darüber könnte man noch streiten, da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber vom Prinzip her sollte alles vertreten sein. Und der risikoarme Portfolio-Teil, der Anleihenteil, der sollte aus Anleihen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen bestehen, also ETFs, die diese beiden Assetklassen abbilden, Staatsanleihen und Unternehmensanteilen, mit kurzer Restlaufzeit, weil das nämlich weniger Risiko bedeutet als lange Restlaufzeit, ohne Währungsrisiko, ohne Wechselkursrisiko und mit möglichst wenig Bonitätsrisiko, also keine Junkbonds, keine Mittelstandsanleihen, sondern wirklich nur Staatsanleihen hoher Bonität, also gemessen am Rating, und auch Unternehmensanleihen hoher Bonität. Bei Unternehmensanleihen ist dann auch noch sehr wichtig, dass die Diversifikation sehr intensiv ist, also viele 100 verschiedene Emittenten. Das Ganze wird kombiniert mit Buy and Hold, also einmal kaufen und dann nach Möglichkeit 10 Jahre, 20 Jahre, 30, 40 Jahre liegen lassen. Liegen lassen heißt aber nicht nichts tun, sondern regelmäßig Rebalancing betreiben. Was das ist, da könnten wir vielleicht später noch drauf eingehen. Und der letzte Aspekt, der mir noch wichtig ist zu betonen, ist, dass wenn mir als Privatanleger Geld zufließt, weil ich jeden Monat 500 Euro oder 100 Euro übrig habe, die ich nicht für Konsum verbrauche, weil ich vielleicht auch meinen Bonus bekomme, weil ich vielleicht auch mal im Leben irgendwas erbe oder geschenkt bekomme, dann werde ich diesen Cash, der mir zugeflossen ist, ob das 100 Euro sind oder ob das 100.000 Euro sind, in dem Moment investieren. Ich werde nicht Market Timing betreiben, den angeblich oder vermeintlich günstigsten Zeitpunkt abpassen, sondern ich kriege das Geld und ohne weitere Verzögerungen werde ich das bei nächstmöglicher Gelegenheit mechanisch investieren, in einem Betrag, wenn man so will. So, das war mein Versuch, das Weltportfolio-Konzept in 3 Minuten kurz zusammenzufassen.
Also hat fast geklappt. Und also wir halten nochmal fest, wir haben jetzt das Spielfeld geklärt, um das es heute geht. Also wir reden über Buy and Hold, wir reden über eine Aufteilung in eine Renditeposition, in eine risikoarme Position. Wir reden über langfristiges Investment, aber trotzdem kam sehr häufig, und das war die am meisten gestellte Frage eigentlich im Vorfeld, kann denn dieses Konzept auch in Zukunft jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise noch wirklich funktionieren? Und wir haben da verschiedene Dinge der Anlagestrategie, die beachtet werden sollten. Also erstens, unsere risikoarme Komponente sind Anleihen. Die erwirtschaften natürlich wenig Renditen. Das hat viele von euch bewegt. Und was viele von euch noch viel mehr bewegt hat, und anscheinend ist das wirklich gerade ein ziemlicher Hype, der da stattfindet, soll man nicht noch mehr Technologiewerte dabei mischen? Sind das nicht die Branchen der Zukunft? Also künstliche Intelligenz, Biotech, Digitalisierung, immer nur so einen langweiligen MSCI World, investiert man damit wirklich in die Zukunft? Gerd, wie stehst du denn zu solchen Beimischungen? Also langfristig sind die wahrscheinlich nicht und wir fassen die auch nur sehr vorsichtig an, aber wie sieht das bei dir aus? Was hältst du davon?
Also vielleicht kann ich das vorausschicken, damit die Spannung rauskommt. Ich halte von solchen Beimischungen, ob das Branchenbeimischungen sind oder Themen, ne, wie künstliche Intelligenz oder Branche als zum Beispiel große Technologiewerte, die Fang-Aktien und so weiter, halte ich nichts. Also warum nicht? Weil aus der Sicht der Wissenschaft einfach seit 60 Jahren versucht wird nachzuweisen, dass Branchen, also zum Beispiel die Energiebranche, zum Beispiel die Transportbranche, zum Beispiel die Technologiebranche, einen systematischen, also nicht nur zufälligen und schwankenden, sondern einen systematischen, irgendwie berechenbaren, ausnutzbaren Zusammenhang haben mit Rendite und Risiko eines Portfolios. Und dieser Versuch, das herauszufinden oder nachzuweisen, ist eben in den letzten 60 Jahren, seit die moderne empirische Kapitalmarktforschung, also die Finanzökonomie, so wie sie von Nobelpreisträgern und so weiter betrieben wird, gibt, ist nicht gelungen. Branchen und auch Themen haben einen Einfluss auf Renditen, das ist ja ganz klar, aber dieser Einfluss ist nicht systematisch ausbeutbar, weil er einfach, wenn man so will, ich tue mich jetzt fast schwer, diesen Begriff zu verwenden, aber ich tue es trotzdem, chaotisch ist. Ne? Energieaktien hatten in den letzten Jahren schlechte Renditen, Technologieaktien sehr gute Renditen. Aber das ist halt nicht immer so und es gibt keinen Hebel oder kein Muster, in dem ich das ausnutzen kann. Ne? Wir haben vor ungefähr 2 Monaten einen sehr ausführlichen Blogbeitrag geschrieben mit der Überschrift: Haben Technologieaktien dauerhaft höhere Renditen? Also die Googles und die Apples und die Amazons dieser Welt und die Netflixes und so weiter. Und wir haben uns die letzten 95 Jahre Daten angeschaut und es ist halt nicht so. Ne? Also in den letzten 95 Jahren war die Hightech-Branche, das, was man so als Technologieaktien bezeichnet, hatte nahezu die gleiche Rendite wie der Gesamtaktienmarkt, sogar eine minimal schlechtere, bei deutlich höherem Risiko übrigens. Also mehr Volatilität, mehr Drawdown, also Buchverluste, maximale Buchverluste. Und in diesen 95 Jahren gab es immer mal wieder ein Jahrzehnt, in dem Technologieaktien besonders gut waren. Und dann gab es wieder Jahrzehnte, in denen Technologieaktien katastrophal waren. So, und das Gleiche gilt letztlich für jede andere Branche auch. Also es ist sozusagen Ringelpiez mit Anfassen. Jeder darf mal vorne mittanzen, aber das ist nicht ausbeutbar. Und das Gleiche gilt auch für diese Themen, also zum Beispiel künstliche Intelligenz, Biotech, Digitalisierung. Früher gab es andere Themen wie UMTS, daran erinnert sich jetzt keiner mehr. Das war mal die erste Welle der Mobilfunktelefonie, also oder die zweite Welle, wenn man so will, Technologiewelle und so weiter und so fort. Und die Corona-Krise, das hattest du auch erwähnt, Jan.
Genau.
Ist die ein Regime-Shift oder ändert die irgendwas? Nein. Kurioserweise vor fast genau 100 Jahren gab es schon mal einen Aktiencrash, der vermutlich durch eine Pandemie ausgelöst wurde. Damals die sogenannte spanische Grippe, haben wahrscheinlich viele Zuhörer, Zuschauer auch schon mal gehört, das Stichwort spanische Grippe, die von 1916 bis 1920 wütete, also unglaublich viel schlimmere Konsequenzen anrichtete als Corona bisher jedenfalls und auch zu einem Börsencrash führte, der damals auch sehr, sehr stark war. Vielleicht hat auch der Erste Weltkrieg da noch mit reingespielt. Über 50% Börseneinbruch oder Aktienmarkteinbruch. Es dauerte knapp 4 Jahre, gute dreieinhalb Jahre, bis die Börse sich wieder komplett erholt hatte und danach dann sozusagen den alten Börsenhochstand, Aktienhochstand von kurz vor dem Crash wieder überschritt und natürlich dann dauerhaft höher rentierte. Aber im Prinzip war es das Gleiche. Und danach hatten wir 1929 bis 1937 den allergrößten Crash der letzten 100 Jahre. Und natürlich, daran erinnern sich wahrscheinlich viele, den Dotcom-Crash Anfang der Nullerjahre, dann vor 12 Jahren, 2008 bis 2009, die große Finanzkrise und so weiter und so fort. In einem Satz gesagt, sorry für den langen Sermon, Corona hat nichts geändert und vielleicht interessant ist auch, dass wer in den, auf Buy-and-Hold-Basis in ein globales Aktienmarktportfolio investiert war vor dem Crash, vor dem Corona-Crash, der Mitte Februar, am 22., 23. Februar, glaube ich, begann, der hat heute Mitte, Ende November fast den gesamten Verlust wieder aufgeholt und das gleiche Muster haben wir eben schon häufig gehabt in den letzten 120 Jahren.
Gut, also man sollte weiterhin möglichst langfristig investieren und auch systematisch und strategisch und nach den Vorgaben des Weltportfolios, die eigentlich gar nicht groß angepasst werden müssen. Ich möchte noch hinzufügen, also im Weltportfolio häufig vertreten als Komponente für den US-amerikanischen Kontinent ist ja der S&P 500. Und wir sehen demnächst, das ist angekündigt für Ende Dezember, dass Tesla dort aufgenommen wird. Tesla ist ja auch ein ziemlicher Hypewert für die elektrische Mobilität, der auch in elektrischen Mobilitätsindizes eine große Rolle spielt, der auch als Thema gern gespielt wird. Aber auf einmal schmuggelt er sich rein, und zwar wird das auch gar keine kleine Komponente sein, in den S&P 500. Und so ist das mit passiven Investments, die bilden eben den Markt passiv ab. Und wenn ein Unternehmen besonders erfolgreich ist, über längere Zeit und dann auch tatsächlich echtes Geschäft aufbauen kann, Investorenfantasien hinterlässt, dann kommt er eben auch in so einen marktkapitalisierungsgewichteten Index mit rein. Also das ist auch das Prinzip des passiven Investierens. Man darf sich da nicht narren lassen von der einen oder anderen Geschichte, dass man unbedingt jetzt einsteigen möchte. Das sagen wir zu den Themen gerne dazu. Denn ein Themen-ETF bedingt ja zwei Wetten. Also ich wette erstens drauf, dass es den Trend morgen noch gibt. Und zweitens wette ich drauf, dass er noch nicht überbezahlt ist. So, nachdem wir das geklärt haben, also das hat sicherlich sehr viele Fragen von euch schon mal beantwortet, möchte ich trotzdem noch eine Frage stellen, und da geht es um das Thema Faktoren. Gerd, Faktor-ETFs oder Faktorstrategien spielen ja in deinen Portfolios immer eine große Rolle. Jetzt habe ich aber gesehen, du hast gesagt, die Weltportfolios haben sich gut wieder erholt nach der Corona-Krise. Das gilt nicht so ganz für die Faktor-ETF-Portfolios, für die Dividendenportfolios noch viel weniger, zu meinem persönlichen Schmerz, muss ich sagen. Wie ist das mit den Faktoren? Muss da eine Änderung vorgenommen werden? Was bedingt eigentlich die Tatsache, dass wir sagen, wir wollen eigentlich gar keine Prognosen machen beim Weltportfolio? Wie kann ich da zusammen mit den Faktoren umgehen?
Sehr gutes Stichwort, Jan. Vorhin hatten wir über Branchen gesprochen und den Versuch der Wissenschaft seit 60 Jahren herauszufinden, ob es innerhalb des großen Topfes globaler Aktienmarkt Subsegmente gibt oder Muster gibt, die man nutzen kann, die man ausnutzen kann als Anleger, wenn man zum Beispiel weniger Risiko tragen möchte oder mehr Rendite haben möchte oder eine Kombination davon, ne? Und auf dieser sozusagen Jagd nach dem, in Anführungszeichen, Heiligen Gral, also gibt es Muster, die ich ausbeuten kann, in die Zukunft gerichtet, zuverlässig ausbeuten kann, nicht nur durch Zufall. Ne? Ich kann ja auch durch Zufall sechsmal eine Sechs würfeln hintereinander. Dieser Erfolg hilft mir aber nicht sehr viel für die Zukunft, weil es Zufall war. So, und da kommen wir auf diese Faktoren. Diese Faktoren sind genau das, was Branchen nicht sind. Nämlich Merkmale, die leicht identifizierbar sind, also statistisch eindeutig identifizierbar sind, zum Beispiel was ein Small Cap ist und ein Large Cap, also eine kleine Aktiengesellschaft und eine große Aktiengesellschaft, darüber besteht zwischen dir, Jan und mir kein Diskussionsbedarf. Ne? Also man schaut sich einfach die Marktkapitalisierung an, also den Börsenwert des Unternehmens, und die untere Hälfte aller 10.000 Unternehmen sind halt Small Caps nach einer Definition, die obere Hälfte, die größere Hälfte sind Large Caps, oder ich kann es in 3/3 oder 10/10 aufteilen, aber unten ist immer Small und oben ist Large. So, ganz einfach. Und diese Faktoren, die von der Wissenschaft wohlgemerkt, nicht von der Deutschen Bank oder von Ray Dalio, jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, sorry, oder über den Sarkasmus, der da reingerutscht ist, identifiziert wurden, sondern wie gesagt von Wissenschaftlern, die keinen Interessenskonflikten unterliegen. Diese Faktoren sind tatsächlich, wenn man so will, Muster, die ich ausbeuten, in Anführungszeichen, kann, wenn ich zum Beispiel mehr Rendite haben möchte. Aber jetzt kommt das große Aber, und da knüpfe ich an, was du ja schon angedeutet hast. Diese Faktoren sind auch, wenn man so will, der Size-Faktor. Wir können nachher noch vielleicht besprechen, was die einzelnen Faktoren sind. Der Value-Faktor, der Momentum-Faktor, der Minimum-Volatility-Faktor, der Quality- oder Profitability-Faktor. Also diese Faktoren sind unzuverlässige Gesellen, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Das sind launische Freunde, die man da hat. Die sind manchmal da, ne? Wenn man sie ruft, dann kommen sie, und manchmal kommen sie auch nicht, wie ein schlecht erzogener Hund. Ne? Aber grundsätzlich sind sie da und grundsätzlich funktionieren sie auch. Und nehmen wir jetzt mal den Momentum-Faktor, wir können da nachher drüber sprechen, der hat in den letzten 10 Jahren gegenüber sozusagen marktneutral, das heißt also ohne Faktoren investieren, eine deutliche Outperformance produziert. Aber der berühmtere Value-Faktor hat das nicht. Der hat eine Unterperformance produziert, sogar eine deutliche Unterperformance. Und die anderen Faktoren, die lagen alle irgendwo zwischen diesen beiden, zwischen dem ganzen ganz tollen Momentum-Faktor in den letzten 10 Jahren und dem ganz schlechten Value-Faktor in den letzten 10 Jahren.
Small Cap war ja auch ein bisschen traurig.
Genau, aber Small Cap war nur, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ob ich jetzt die letzten 12 Monate, die letzten 5 Jahre, die letzten 10 Jahre hernehme und schlussendlich ist es dann für jedes Zeitfenster doch wieder anders und so weiter. Aber ganz grob gesagt kann man sagen, über die letzten 5 Jahre war Small ein bisschen schlechter als marktneutral, aber nicht sehr viel schlechter.
Also interessante Findings zu den Faktoren. Ich habe nur festgestellt, Gerd, also bei den Faktoren, erstens ist es schwierig, da vielleicht eine Prognose zu treffen. Deswegen sagst du ja auch, naja, da muss man die Dinger eben gleichgewichten.
Genau, ja.
Wenn man schon festgestellt hat, dass sie eben über sehr lange Frist, wenn ich auch über sehr lange Frist investiere, dann entsprechende Überrenditen bringen. Was wäre denn eigentlich wichtiger aus deiner Sicht? Ob man sein Faktorenportfolio optimiert oder ob man das Weltportfolio breit gestreut einfach langfristig durchhält?
Factor Investing oder auch Smart Beta Investing genannt, das sollten nur diejenigen tun, die sich damit beschäftigt haben und die, wenn man so will, dran glauben. Ne? Das ist wie mit, es gibt Mediziner, die nichts von Strahlentherapie halten im Rahmen der Krebsbehandlung und die meisten tun es aber und manche denken, man soll zuerst Chemo und dann strahlen und die anderen wieder umgekehrt und so weiter. Da gibt es unter kompetenten Medizinern immer noch leicht unterschiedliche Meinungen. Und jeder, der krank ist, muss sich für irgendetwas entscheiden. Und Factor Investing ist so ein bisschen ähnlich. Das ist ganz klar vom Mainstream der Wissenschaft, fällt in den Mainstream der Wissenschaft in die herrschende Meinung, Faktoren existieren und sie haben eine systematische Auswirkung auf Risiko und Rendite. Und die kann man auch ausnutzen, diese Auswirkungen auf Rendite und Risiko bedeutet aber nicht, dass ich in einem gegebenen Zeitraum, ob der 5 Jahre ist oder sogar 10 Jahre, mit Factor Investing immer, ich betone jetzt das Wort immer, mehr verdiene, besser verdiene oder einen besseren Risiko-Rendite-Trade-off habe als mit marktneutralem Investieren. Wenn es so einfach wäre, dann wären wir ja alle schon Millionäre und steinreich. Aber wenn ich an Factor Investieren machen möchte, dann muss ich dran glauben. Ich muss die Sache einigermaßen verstehen. Und ich muss mich auch damit beschäftigen, sofern ich das nicht tue, ich habe nicht die Zeit, ich verstehe es nicht, ich will es auch nicht verstehen, dann ist marktneutral investieren und breit diversifizieren einfach viel besser. Und in den letzten 5 Jahren, je nachdem wie man misst, vielleicht sogar in den letzten 10 Jahren ist marktneutral investieren sowieso besser gelaufen. Ne? Aber ob das in der Zukunft so sein wird, weiß ich nicht. In den letzten 6 Monaten war es wieder andersrum zum Beispiel.
Also wenn ich jetzt ein Faktorgläubiger wäre, dann wollte ich die Frage von Christian mal aufgreifen. Der fragt, dass Multifaktorstrategien, schreibst du ja auch in deinem Buch als einfaches Portfolio, wahrscheinlich eine Überrendite brächten. Aber wieso genau sind diese jetzt ausbeutbar und alle anderen nicht? Also was enthält eigentlich so ein Multifaktor-ETF und wie gewichtet der die? Oder soll ich lieber einzelne ETFs halten zu gleichen Teilen?
Auch eine sehr gute Frage und da gibt es keine endgültige Antwort drauf. Von der Theorie her sind diese sogenannten integrierten Multifactor-ETFs, also ein ETF, der gleichzeitig 3, 4 Faktoren abbildet, von der Theorie her eigentlich attraktiver. Wir haben dazu auch mal bei uns einen Blog geschrieben. Das ist ein relativ komplexes Thema, wenn man so will, schwierig in ein, zwei Minuten zu erklären, aber ich versuche es trotzdem in einer Minute. Also integrierte Multifactor-ETFs haben den Vorteil in der Theorie, dass sie die ungünstigen Wechselwirkungen oder Mischeffekte, die es geben kann, wenn ich einzelne Faktoren, Single-Factor-ETFs mische, dass die in der Theorie zumindest vermieden werden. Ne? Dass ich eigentlich nur genau das im Portfolio habe, was ich haben möchte. Also die Faktoren, die ich haben möchte. So bildhaft gesprochen, beim integrierten Multifactor-Investing ist es weniger wahrscheinlich, dass ich ungebetene Partygäste in meiner Party habe, in meiner Factor-Party. Und beim Single-Factor-ETFs, also wo ich einfach individuelle Einzelfaktor-ETFs kombiniere, da entsteht letztlich unabsichtlich so ein Effekt, dass ich eigentlich auch teilweise Faktoren drin habe, die ich gar nicht haben möchte. Wenn ich jetzt so ein kleines Beispiel nehme, einen Small Cap MSCI World Small Cap ETF in mein Portfolio, dann sind ja in diesem und gleichzeitig glaube ich an den Value-Faktor, der vorhin schon zur Sprache kam. Und ich habe jetzt ein MSCI World Small Cap und ein MSCI World Value ETF in meinem Portfolio. Dann ist aber in dem Value ETF sind Large Caps mit drin, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Und in dem Small Cap ETFs sind Non-Value, also Growth-Aktien mit drin. Und das kann man mit diesem integrierten Multifactor-Ansatz eigentlich vermeiden, dieses Problem. Aber ob der integrierte Ansatz tatsächlich zuverlässig besser ist, das ist auch wieder so eine Sache, da muss man sich näher mit beschäftigen und sich dann für den einen oder anderen Weg entscheiden. Bei der ganzen Kapitalmarktgeschichte, über die wir hier sprechen, haben wir letztlich immer am Ende ein Problem. Wir haben nur ungefähr 100 Jahre Daten, die relativ zuverlässig sind, also hoher Qualität sind. Wir bräuchten aber, um belastbare Schlüsse oder belastbarere Schlüsse und Schlussfolgerungen abzuleiten, 500 Jahre oder 1000 Jahre. Ja? Und wir müssen halt mit den Daten, die wir haben, zurechtkommen und zurande kommen. Und deswegen sind viele Schlussfolgerungen, die wir manchmal ableiten müssen, halt vorläufiger Natur. Aber ich sehe da keine Alternative dazu.
Okay, also die Lena fragt zum Beispiel, was ist denn jetzt ein Beispiel für Multifaktor-ETF? Da wollte ich schnell nochmal ergänzen. Also da haben wir zum Beispiel auf Just ETF einen Anlageleitfaden. Kann man sich alle angucken, die es im Moment am Markt gibt. Sollte man auch mal auf die Kostenquote gucken. Das ist mein Tipp dabei. Denn so ein global gestreutes Weltportfolio, das kann man für 0,12% Kosten bauen. Wenn man eins mit einzelnen Multifaktor-ETFs baut, dann kommt man mit einem Aktienportfolio auch relativ günstig weg. Die Multifaktor-Produkte sind deutlich teurer. Also da einfach vielleicht Tipp von meiner Seite drauf achten, guckt euch die vorher an. Es ist nichts Schlimmes dran, in einzelne ETFs zu investieren. Sogar Sparen in einzelne ETFs geht immer leichter, weil die Broker die Mindestsparraten enorm gesenkt haben. Und eine Hilfe sind da zum Beispiel auch Musterportfolios, die wir bei Just ETF haben. Und wir haben ja ein solches Musterportfolio, Gerd, natürlich auch bei Just ETF auf deine Strategie, die Strategie 2018. Und da fragt der Christopher, legst du das demnächst nochmal neu auf?
Also was den Weltportfolio-Ansatz anbelangt, ist es mir wichtig zu betonen, das Weltportfolio ist nicht ein bestimmtes Portfolio. Das wird manchmal so gesehen, so welche 5 oder 7 oder wie auch immer viele ETFs machen das Weltportfolio aus. Solche Fragen habe ich gelegentlich mal bekommen. Und da muss ich sagen, es gibt nicht das Weltportfolio. Wenn in dem dicken Buch von mir Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, zum Beispiel werden 4 Weltportfolio-Varianten, konzeptionelle Varianten beschrieben. Die erste ist halt die einfachste und ohne Faktorprämien. Und die vierte ist die, wenn man so will, vom Bauen her die komplizierteste mit Faktorprämien. Und keine von diesen 4 Varianten wird mit ganz spezifischen ETFs gebaut, sondern man kann die mit unterschiedlichen ETFs bauen und das ist eigentlich auch nicht anders möglich, denn die ETF-Landschaft und Just ETF ist ja sozusagen ein, wenn man so will, ein Ergebnis letztlich dieser Entwicklung, ist sehr groß, sehr breit. Es gibt 1.600, 1.700 ETFs, die in Deutschland vertrieben werden, weltweit natürlich noch viel mehr. Und diese ETFs stehen im Wettbewerb zueinander, die werden immer günstiger, es kommen neue ETFs hinzu. Und weil das so ist, und das ist ja auch gut so, auch wenn der Nebeneffekt ist, dass die Geschichte unübersichtlich wird, aber dafür gibt es ja zum Beispiel Just ETF, aber weil das so ist, kann man halt nicht, selbst wenn ich da unheimlich viel Zeit und Energie investieren würde, bestimmte ETFs endgültig zuordnen. Das geht nicht. Ne? Eine Neuauflage von dem Buch von dem dicken Buch wird es wahrscheinlich in 2022, Anfang 2022, also in 1,5 Jahren etwa geben. Die Musterportfolios, die Weltportfolio-Varianten, die zum Beispiel auf Just ETF sind, die sind meines Erachtens ein sehr guter Startpunkt. Das heißt aber nicht, dass man es genauso umsetzen muss. Das sind auch nur Möglichkeiten oder Varianten. Das kannst du gerne kommentieren, Jan. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage überhaupt beantwortet habe.
Nein, das passt genau. Denn also wir halten jetzt einfach mal fest, dass einzig richtige Weltportfolio, das gibt's eigentlich nicht. Also erstens hängt's ein bisschen von der persönlichen Situation ab, wie man es ausgestaltet. Zweitens hängt's auch aus Sicht von Just ETF davon ab, wie viel Vermögen man mitbringt. Denn mit einer etwas größeren Summe, da kann ich sicherlich auch auf mehr ETFs streuen. Oder wenn ich auch eine größere Sparsumme habe, dann kann ich natürlich auch ein ganzes Portfolio besparen, was dann wieder anders zusammengesetzt ist. Aber eins liegt ja den Weltportfolios immer zugrunde, ein Gedanke, und das ist weltweite Diversifikation. Und da eben möglichst getrennt in den Renditeteil und den risikoarmen Teil. Und das lässt sich umsetzen. Viele von euch schreiben zum Beispiel in den Chat, soll ich jetzt den MSCI World nehmen oder den FTSE Developed? Das sind wirklich nur marginale Unterschiede, die tatsächlich vielleicht am Ende des Tages an Rendite etwas ausmachen können, aber vermutlich nur marginale Renditeunterschiede auslösen. Und das Gleiche gilt eigentlich auch, wenn man ein Faktorportfolio anschaut, wo vier Faktoren gleichgewichtet sind und vielleicht noch Emerging Markets drin sind. Auch das wird vielleicht über 5 Jahre gesehen oder über 3 oder über 1 anders performen als ein Weltportfolio aus S&P 500 und den anderen großen Märkten, Nikkei 225, Eurostox 600 und sowas. Aber das kommt völlig auf den Zeitraum an, in dem man sich das anschaut. Das Wesentliche ist wirklich Buy and Hold, also lange drin zu bleiben. Und das Risiko, was ja der Aktienmarkt durchaus bietet, und da sind Faktoren auch nicht, sind Faktoren genauso betroffen wie alle anderen Aktienwerte, das Risiko auszusitzen. Das ist eigentlich die Philosophie hinter dem Weltportfolio. Und ob ich da jetzt optimiere und da noch ein Small Cap hinten dranhänge, das weiß ich sowieso erst hinterher, ob es wirklich etwas genutzt hat. Daher sage ich immer, weil du auch aus der Perspektive von Just ETF gefragt hast, weniger ist mehr. Also wenn ich nicht genau verstehe, wie das Produkt funktioniert, dann muss ich mich entweder genau darüber informieren oder ich lasse es und investiere einfach ganz einfach, indem ich den MSCI World nehme, vielleicht in Emerging Markets. Ja. Dann kann ich so weit gehen und sagen, okay, ich mache eine andere Gewichtung zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern, das kann ich auch noch machen. Und dann muss ich mir vielleicht noch Gedanken machen, wie ich die risikoarme Komponente jetzt gestalte.
Genau, ja. Also das kann ich zu 100% unterschreiben. Ne? Wenn jemand mit 65 zum Beispiel aufhört zu arbeiten oder andere wollen schon mit 40 aufhören und wieder andere mit 70. Aber wann immer dieser Punkt gekommen ist und sozusagen die Sparphase und die Vermögensaufbauphase endet, wenn man dann zurückschaut, wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Höhe des Depots, das man dann angespart haben wird, ob das jetzt 100.000 Euro sind oder 500.000 oder 2 Millionen, die wird viel stärker davon beeinflusst worden sein, das behaupte ich jetzt, das wurde auch forschungsmäßig untersucht, wie kontinuierlich ich zugespart habe, wie viel ich zugespart habe, ob ich schlechte Timing-Entscheidungen, nämlich zum falschen Zeitpunkt rausgehe, ne, weil wieder irgendein Untergangsprophet Armageddon und den jüngsten Tag vorausgesagt hat, oder hohe Kosten. Diese Aspekte, diese Einflussvariablen, die ich ja auch kontrollieren kann. Ich kann ja kontrollieren, wie viel spare ich im Monat. Ich kann ja kontrollieren, ob ich rein oder raus gehe und wie lange ich überhaupt investiere, wie viel Cash ich entnehme früh. Das bewegt die Tachonadel am allermeisten und das wird den Endvermögenswert viel, viel stärker beeinflussen, ob ich jetzt statt jetzt die Frage, ob ich jetzt den MSCI World oder den MSCI ACWI IMI verwende. Ne? Ich sage nicht, dass diese Unterscheidung zwischen diesen beiden Indizes, Weltaktienindizes, völlig irrelevant ist und gar nichts bedeutet. Um Gottes Willen, das wäre also völlig falsche Interpretation. Aber die Big-Ticket-Items im Sinne von, was beeinflusst meinen Erfolg, das sind eher die, die ich vorhin genannt habe. Also Kostendenken, diszipliniertes Buy-and-Hold, möglichst hohe Sparquote, nicht rein und raus. Steuern vermeiden, also häufig verkaufen, bedeutet auch Steuern früher zahlen als notwendig und breit diversifizieren, solche Faktoren, ja.
Also jetzt haben wir über die Renditekomponente schon gesprochen, die würden wir jetzt auch im Hinblick auf Corona, Dennis, vielleicht gar nicht unbedingt anpassen wollen und auch unsere Strategie wollen wir nicht damit entsprechend ausrichten, weil wir sowieso keine Prognose abgeben wollen und weil die langfristige Wertentwicklung auch von ganz anderen Faktoren abhängt als jetzt von kurzfristigen Faktoren oder Marktentwicklungen. Jetzt gibt es aber etliche von euch, die fragen jetzt, wie sieht es eigentlich mit der risikoarmen Komponente aus? Und gerade in Zeiten von Corona, wo die Zentralbanken also massiv Geld in die Märkte pumpen, die Staatsverschuldung steigt, da gibt es also doch erhebliche Zweifel daran, ob tatsächlich Anleihen als risikoarme Komponente geeignet sind. Und ich meine, wir hatten ja gesagt, wir nehmen wirklich Anleihen, oder du hattest gesagt, wir nehmen Anleihen jetzt mit kurzer Laufzeit. Da ist das Risiko für Preisänderung relativ gering. Man nimmt welche in Euro, dann hat man schon mal keinen Währungsrisiko durch den Euro oder wenn man eben in der Schweiz wäre, dann würde man eben Schweizer Anleihen nehmen. Aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn der Euro crasht, fragt die Sandra. Oder ich habe jetzt Angst, Anleihen bringen ja überhaupt keine Renditen mehr über längere Frist, Gerd. Wie würdest du denn damit umgehen? Müssen wir da vielleicht an der Seite das Weltportfolio umstricken?
Also Anleihenthema ist immer sehr beliebt, insbesondere seit es eben die niedrigen Zinsen gibt. Da gäbe es und gibt es sehr, sehr viel zu sagen und auch sehr, sehr viel grundsätzliche Dinge zu sagen. Also das Erste ist, die Zinsen, die sogenannten Nullzinsen, der Anleihennotstand und Anlagennotstand, das ist ein Thema, das maßlos übertrieben wird. Wir haben auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, wir sind aber da nicht die Ersten und die Einzigen gewesen, die mal untersucht haben, wie in den letzten 120 Jahren die reale Rendite von Geldmarktanlagen, also Geldmarkt, Money Market, Geldmarkt, das ist so der Fachbegriff für das risikoärmste Segment innerhalb des Anleihenmarktes. Das sind kurzlaufende Anleihen, die haben kein Zinsänderungsrisiko. Das sind Anleihen hoher Bonität und Wechselkursrisiko kommt da sowieso nicht vor. So, und das kann ich mir in den letzten 120 Jahren anschauen. Und wenn ich dann über diese 120 Jahre in den USA, in der Schweiz, in den sichersten Ländern der Welt, Deutschland gehörte da in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht dazu, erstens mal die Inflation abziehe und zweitens Steuern und Kosten abziehe, dann habe ich in den letzten 120 Jahren in mehr als der Hälfte, ich bitte das jetzt genau zur Kenntnis zu nehmen, in mehr als der Hälfte aller Kalenderjahre hatte ich, wenn ich sozusagen in ein Sparbuch investieren wollte oder in die sicherste Staatsanleihe der Welt, eine negative Realrendite, genauso wie jetzt, in über 50% aller Jahre seit dem Jahr 1900. Und im Durchschnitt gab es sogar nur eine ganz, ganz marginale Rendite über Null. Also Rendite nach Abzug der Inflation und nach Abzug von Steuern. Steuern zahle ich immer auf nominale Zinsen. So. Und insofern ist die Situation, die wir heute, die sogenannte Nullzinssituation, die wir heute haben, gar nicht so viel anders, wie wir sie schon vielfach hatten. Ich gebe nur ein kurzes Beispiel. 1971, die wenigsten hier im Webinar werden damals schon investiert haben, also nicht mal ich. 1971 gab es in Deutschland 8% Sparbuchzinsen und eine deutsche Staatsanleihe, kurzfristige deutsche Staatsanleihe, hätte auch ungefähr 8% gebracht. Na, das klingt jetzt erstmal toll, Zinsparadies. Wer damals investiert hat in ein Sparbuch oder ein Termingeld oder ein Tagesgeld, der hat natürlich auch Steuern zahlen müssen, sagen wir mal 30%. 30% von 8% sind 2,4%, dann bin ich noch bei 5,6% Nachsteuerrendite. Die Inflation war aber 7% damals. Also 1,6% reale Minusrendite nach Steuern. Und das ist genauso wie heute. So, also das wollte ich erstmal vorausschicken.
Können wir uns kaum noch dran erinnern, ja, an solche hohen Inflationsraten.
Genau. Ja, und in der Türkei gibt es sie heute, wer die erleben möchte. So, also die Nullzinsthematik, die ist, Dirk Müller wird mir das nicht abnehmen und die beiden Freunde aus dem Stuttgarter Raum, Friedrich und Weig, auch nicht. Aber schlussendlich ist die Nullzinslandschaft gar nicht neu, gar nicht wirklich neu. So, das mal ausgeschickt. Und wenn ich ein Investment haben möchte, das fast nicht schwankt oder gar nicht schwankt, wenn das mein Ziel ist, dann habe ich auch jetzt im November 2021 keine Alternative, es gibt einfach keine Alternative zu diesen Anleihen, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, also den sogenannten risikofreien Anlagen oder den Geldanlagen. Es gibt keine. Für kleine Anleger, wie wir sie, die meisten von uns sind, kleine Anleger meine ich jemand, der weniger als 100.000 Euro oder maximal 100.000 Euro als Einzelperson in solche sicheren Anlagen investieren kann. Da gibt es die Alternative Tagesgeld innerhalb der staatlichen Einlagensicherung. Na, da habe ich eine Nullrendite heute, keine negative, nominale Negativrendite, weil es da meistens keine Negativzinsen gibt. Und ich habe eine Garantie des deutschen Staates oder des Staates, in dem ich lebe, halt in der EU. Und wenn ich aber mehr habe als 100.000 Euro, dann gibt es diese Staatsgarantie nicht. Und was kann ich dann machen? Wenn ich mir die Frage stelle, ich möchte morgen Abend, also ich habe heute Abend 1 Million oder 100.000 oder 10.000 Euro und ich möchte morgen Abend auf meinem Online-Depot-Auszug die gleiche Zahl stehen haben, mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, mit 99,5%iger Wahrscheinlichkeit, soll diese Zahl nicht niedriger sein. Und wenn ich diesen Wunsch habe, dann gibt es keine Alternativen zu Anleihen. Na, da kann ich im Ring rumrennen wie Rumpelstilzchen und protestieren, aber es gibt keine Alternativen. Und Unternehmensanleihen, eine BMW-Anleihe, eine SAP-Anleihe, eine Microsoft-Anleihe sind immer, immer risikoreicher als die gleiche Anleihe, also in der gleichen Währung, mit der gleichen Laufzeit des umgebenden Staates. Eine Microsoft-Anleihe auf Dollar mit 5 Jahren Restlaufzeit ist immer risikoreicher als eine US-Staatsanleihe in US-Dollar mit 5 Jahren Restlaufzeit. Das geht nicht anders. Das ist so, auch wenn es viele nicht glauben wollen oder glauben können. Und eine, nehmen wir mal das größte deutsche börsennotierte Unternehmen, SAP, sehr renommiert, ist auch noch Technologiebranche, die in den letzten Jahren sehr gut gelaufen ist. Wenn SAP eine 5-jährige oder 10-jährige Anleihe emittiert oder eine 1-jährige Anleihe, die ist immer risikoreicher als die gleiche Anleihe der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein uraltes Gesetz, sozusagen kann man schon sagen, Gesetz der Finanzökonomie. Jeder, der mit Ratings zu tun hat, kennt es. Und auch wenn wir Sorgen haben über die Bonität des deutschen Staates, ne, Staatsverschuldung und so weiter, gilt diese Sorge natürlich auch für die SAP-Anleihe. Ja, also wenn in Deutschland das Licht ausgeht, weil der Staat Konkurs ginge oder sowas, dann wird, das prognostiziere ich, eine SAP-Anleihe mehr leiden als eine Bundesanleihe. Und jetzt komme ich zurück, ne, wenn ich natürlich sage, ich bin happy mit der Volatilität von Aktien oder auch Gold oder Rohstoffen, dann muss ich nicht in Anleihen investieren, dann brauche ich auch nicht in ein Bankguthaben investieren. Aber wenn mein Ziel ist, ich möchte ein Investment tätigen über eine bestimmte Höhe, das in einer Woche genauso viel wert ist wie heute, mit 99,5%iger oder 99,9%iger Wahrscheinlichkeit, dann habe ich keine Alternative zu diesen Anleihen.
Also im Chat wird auch häufig gefragt, wie sieht das aus überhaupt mit der Behandlung von Unternehmensanleihen? Gehören die nicht eher in den Risikoteil? Ist das nicht eine tolle Chance für den Risikoteil? Also dazu vielleicht von meiner Seite nochmal eine Einschätzung. Wir nehmen den mit etwas längeren Laufzeiten durchaus in den risikoarmen Teil, sagen aber, dass das wirklich nur für langfristiges Investment gedacht ist. Und diejenigen, die tatsächlich in solche Anleihen investieren müssen, weil sie ein Risiko eingehen wollen, das sind die großen institutionellen Investoren wie Versicherungen, die vom Regulator dazu gezwungen werden, eine hohe Anleihenquote zu halten. Und da sind wir als private Anleger in einer sehr viel komfortableren Lage. Uns schreibt keiner vor, ob wir 100% Aktien oder 30% Aktien nur halten sollen in unserem Portfolio. Das können wir selber entscheiden. Wir können auch auf dem Tagesgeldkonto Geld liegen lassen. Das können große institutionelle Investoren auch nicht. Die haben also völlig andere Nöte als wir als private Anleger. Und von daher sind wir nicht darauf angewiesen, dass uns Unternehmensanleihen oder womöglich sogar besonders risikobehaftete wie High Yields da zusätzliche Renditen liefern. Da ist es viel einfacher für uns, am Aktienmarkt breit gestreut zu investieren. Also das vielleicht zu vielen Anmerkungen, die eben auch kamen. Auf ein Thema möchte ich jetzt aber, also ich glaube, wir haben jetzt über die Sicherungskomponente ordentlich gesprochen und man muss jetzt auch in Corona-Zeiten wahrscheinlich wenig Verlustängste haben und kann die weiterhin so gestalten, wie der Gerd das vorgeschlagen hat. Aber jetzt nochmal ein Punkt, die Welt ist ja trotzdem im Wandel, auch langfristig. Und viele fragen, soll man nicht zumindest bei der Renditekomponente, zum Beispiel der Leon aus dem Chat, nach volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gewichten, sein Weltportfolio, oder soll man das nach Marktkapitalisierung gewichten? Also bei Just ETF bieten wir beides an. In den meisten Portfolios verwenden wir tatsächlich langfristig die Gewichtung nach volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Und da vielleicht kurz erklärt, was das ist. Also jedes Land weist ein Bruttoinlandsprodukt aus. Das ist die Summe seiner produktiven Leistungen, die in dem jeweiligen Land entsteht, und die kann man miteinander vergleichen. Also die USA macht in diesem großen Kuchen von Entwicklungsländern und Industrieländern des MSCI-Universums so ungefähr 27% aus, und dann kommt gleich China mit 17%. Und man könnte also hergehen und sein Weltportfolio danach gewichten, denn in diesen Ländern wird Wert produziert. Was hältst du davon, Gerd? Wie würdest du das abwägen?
Das ist eigentlich sogar, das ist das Gewichtungsprinzip im Weltportfolio, so wie ich es in den Büchern darstelle oder zumindest in den anspruchsvolleren Varianten davon. Ich persönlich halte das für eine gute Idee, macht sozusagen die Portfoliozusammenstellung ganz klein bisschen anspruchsvoller, also aufwendiger, aber nicht schlimm oder nicht unüberwindbar. Der Hauptgrund, warum ich das für einen Schritt in die richtige Richtung halte, ist, dass zum Beispiel in einem MSCI World, nehmen wir jetzt den wieder als billiges Beispiel her, die USA halt als einzelnes Land mit über 60% gewichtet sind und die anderen, wenn man so will, 22 Industriestaaten, Deutschland, Schweiz, alle möglichen, also Kanada, Neuseeland, Australien, Japan, die alle zusammen nur mit den restlichen 39% oder sowas. Und das ist mir persönlich zu viel Klumpenrisiko, ein Land, ne? Und deswegen sind wir sowohl bei Gerd Kommer Invest als auch bei unserem neuen Robo Gerd Kommer Capital und auch in meinen Büchern im Allgemeinen dafür, dieses Bruttoinlandsproduktsprinzip, also das Prinzip der Gewichtung nach volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit des Landes zu verwenden, aber nicht auf Einzellandesebene, das wird dann wieder zu kompliziert, sondern man kann so, wenn man so will, Blöcke bilden, Nordamerika, Westeuropa, Asien-Pazifik, die entwickelten Länder wie Australien, Neuseeland, Japan, Singapur, Hongkong und dann global alle Schwellenländer global. Das sind vier große Regionen und ich kann sozusagen dieses Gewichtungsprinzip, volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit zwischen diesen vier Regionen anwenden. Das geht relativ einfach mit ETFs. Aber innerhalb der einzelnen ETFs ist es dann wieder die Marktkapitalisierung.
Also so kann man auch dafür sorgen, dass zum Beispiel China, was eben einen großen Teil zum weltweiten Bruttosozialprodukt beiträgt, eine entsprechende Rolle auch spielt. Und natürlich, warum mache ich das? Ich will doch von der Entwicklung dieses Landes profitieren und von seinem Wachstum. Daher ist es auch sinnig, natürlich da entsprechende Schwellenländer beizumischen. Sag mal, wie integriere ich denn eigentlich so ein Schwellenländerland in einen Faktoransatz? Also die meisten Faktoren, die ich kenne, die basieren ja eigentlich auf fundamentalen Faktoren. Also der Value-Faktor beispielsweise, da muss ich die Unternehmenskennzahlen mir genau angucken. Das gibt's in den Entwicklungsländern doch gar nicht so, oder? Kriege ich diese Daten?
Die ETF-Landschaft ist halt so, wie sie ist. Ne? Wir haben wahrscheinlich fast 30 ETFs auf den DAX, könnte man auch sagen, braucht es das. Also Wettbewerb ist gut, aber 30 ist dann wirklich überflüssig. Und bei den besagten integrierten Multifactor-ETFs, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, haben wir nur 5 oder 6, je nach Region. Das ist leider immer noch sehr knapp. Und das gleiche Problem haben wir so ein bisschen bei Schwellenländern. Da gibt es im Bereich Faktor-ETFs für Schwellenländer ist die Produktlandschaft leider noch sehr dürftig. Ich denke, das wird sich in Zukunft auch bessern, so wie sich in fast allen Untersegmenten des sinnvollen, rationalen Investierens das Produktangebot in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren, seit es ETFs in Deutschland gibt, verbreitert und verbessert hat. Also ich glaube, Jan, das ist letztlich nur eine Frage der Ökonomie im Grunde genommen. Ne? So ein ETF-Anbieter, ob der jetzt BlackRock heißt oder X-Trackers, der wird natürlich nur ein ETF anbieten, wenn er hofft, dass da 50 Millionen mindestens an Volumen reinkommen. Und bei solchen leicht Nischenansätzen, wie wir sie jetzt besprechen, nämlich im Weltportfolio, die meisten Menschen, die mit ETFs investieren, die investieren ja ganz anders. Die investieren aktiv und spekulieren, machen Market Timing mit ETFs. Kann es halt sein, dass BlackRock denkt, ja, ein integriertes Multifactor-ETF, ein integrierter Multifactor-ETF auf Schwellenländer, der wird nicht populär genug sein. Der braucht 5 Jahre, bis er 50 Millionen hat. Und das rechnet sich nicht für mich als BlackRock. Und das ist so ein bisschen das Problem. Aber auf längere Sicht wird das Problem auch verschwinden, glaube ich.
Also es hört sich im Moment noch ein bisschen nach einem Randphänomen aus. Und wer das abbilden möchte, sollte das vielleicht auch einfach mal beobachten. Jetzt haben wir noch ein Thema aus dem Chat, was der Fabian zum Beispiel fragt und was im Vorfeld auch viel kam. Thema langfristiges Investieren könnte man ja auch nach Nachhaltigkeitskriterien gestalten. Und der Klimawandel hat eine gewisse Auswirkung oder eine sehr, sehr große Auswirkung auf die Volkswirtschaften der Welt. Soll man das integrieren in seinen Investmentansatz? Wie würdest du das machen? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Indizes und einige schließen nur aus, andere bewerten die Unternehmen, gibt es sogar für Anleihen teilweise. Würdest du sowas in ein Weltportfolio integrieren wollen und wenn ja, wie?
Ja, absolut. Also es ist natürlich eine weltanschauliche Frage, ne, wie Umweltschutz, Ökologie und soziale, karitative, gemeinnützige Dinge immer eine weltanschauliche Frage sind. Man kann auch den Standpunkt vertreten, die Marktwirtschaft ist nicht per se schlecht oder sowas, sondern wir haben ja alle Unternehmen, ob die jetzt E.ON oder BASF heißen, müssen sich immer schärfer werdenden Gesetzen unterwerfen. Und solange die Gesetze einhalten, ist eigentlich alles in Ordnung und so weiter. Also wer nachhaltig investieren möchte, der kann das. Und das ist toll, dass die ETF-Welt in relativ kurzer Zeit, 4-5 Jahren, hier inzwischen, gerade in den letzten 12 Monaten, eine attraktive Produktlandschaft geschaffen hat. Jetzt habe ich meinen Hund hier so ein bisschen im Bild, der wollte auch unbedingt mal sozusagen hier sich ins Bild drängen. Entschuldigung.
Wie heißt der Hund? Heißt der Value oder heißt der Momentum?
Shiva ist der indische Gott der Zerstörung. Also
die Kreative hoffentlich.
Genau. Entschuldigung, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Also zurück zu nachhaltigen ETFs. Gibt viele, und wer sich mit den Indizes, die letztlich die ETFs ja abbilden, beschäftigt, der wird feststellen, na, es gibt da nicht den heiligen Gral, so die optimale Lösung, aber die gibt's nirgendwo beim Umweltschutz. Also ich werde immer einen kleinen Kompromiss eingehen müssen, ne? Wir haben dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, der diese Kompromisse beschreibt, die ich da eingehen muss. Aber wer ein Weltportfolio auf nachhaltiger Basis, ESG nennt sich das, Environmental, Social and Governance, oder SRI, Socially Responsible Investing, bauen möchte, der kann das machen. Wenn er es tut, sollte er es meines Erachtens sozusagen konsistent tun, über das gesamte Weltportfolio hinweg jetzt ein ETF zu 7 anderen hinzuzufügen, ist jetzt nicht so mein, also zu 7 anderen regulären ETFs, nicht ESG-ETFs, das halte ich jetzt nicht für so besonders schlau, aber schlussendlich muss es jeder für sich entscheiden, und Produkte gibt es dafür wahrlich genug.
Vielleicht auch noch als Ergänzung von meiner Seite. Also wir haben auch unterschiedliche Musterportfolios auf der Webseite. Einige sind dann ESG-screened. Das ist eher der leichte Ansatz. Da kosten die ETFs dann nicht viel. Aber es gibt eben auch eine strenge Variante mit ganz viel Ausschlüssen und sehr viel Arbeit, die der Indexanbieter investiert, um die Unternehmen zu untersuchen, die da drin sind. Und tatsächlich bleiben dann von 1600 Werten im MSCI World vielleicht noch 400 übrig. Man hat also eine geringere Diversifikation, sieht aber nicht so aus, auch über längere Frist, dass da ein großer Performance-Nachteil damit verbunden ist. Aber wenn man das möchte, dann muss man davon überzeugt sein. Und das Ziel sollte eben nicht sein, und das ist das, was wir immer betonen, das Ziel sollte nicht sein, damit Rendite zu erwirtschaften. Also Nachhaltigkeitsstrategien, die am Kapitalmarkt umgesetzt werden können, so wie das Instrumentarium uns zur Verfügung steht, die bewirken nicht, dass langfristig eine massive Outperformance entstehen wird, sondern sie sind eben kompatibel mit den persönlichen Werten, die man hat.
Ich finde es nahezu unethisch, wenn Vertreter von ESG, Menschen, die halt ESG investieren, gut finden, ESG propagieren, indem sie sagen, damit kann man eine Mehrrendite erzielen, und dann vielleicht irgendwo ein ETF mit irgendwas anderem vergleichen und zeigen, dass ja in den letzten 3 Jahren oder 5 Jahren oder wann auch immer dieser ETF, der ESG-ETF, den anderen, den konventionellen, outperformt hat. Das ist unseriös. Aus der Sicht der Wissenschaft gibt es keinerlei nachhaltigen oder, ja, nachhaltig ist jetzt hier kurios, also keinerlei belastbaren Beleg dafür oder Beweis, dass ESG-Investieren zu höheren Renditen führt. Es gibt relativ gute Evidenz, dass es eher zu leicht schlechteren Renditen führt. Aber in den letzten 3-4 Jahren war das nicht der Fall. Also da hat ESG-Investieren sogar eine etwas höhere Rendite produziert. Es dürfte aber Zufall gewesen sein, wie so vieles in kurzer Frist Zufall ist.
Jetzt fragt der Jens allerdings im Chat, ist der Nachhaltigkeit eigentlich nur ein Trend? Ist das ein Trend oder werden diese Indizes und die Produkte darauf über lange Frist wieder eingestellt werden? Daher da vielleicht von meiner Seite nochmal ein Beitrag. Also nachhaltige ETFs haben natürlich noch längst nicht das Volumen, was andere ETFs in Europa entsprechend haben. Aber man kann davon ausgehen, diese Strategien wird es auch noch eine Weile geben. Und die bekannteren Indizes, die heute schon viel Volumen auf sich konzentrieren, die wird es in Zukunft auch noch geben. Das heißt, wenn ich ein Produkt habe, was eine dreistellige Millionenzahl schon verwaltet, es gibt etliche, die sind auch schon 3 oder manche sogar 5 Jahre auf dem Markt, habe ich eine große Chance, dass mein Produkt fürs langfristige Sparen eben nicht eingestellt wird. Und man muss auch dazu wissen, 70% des Marktes dieses Nachhaltigkeitsresearches wird von MSCI erbracht. Die haben einen riesen Marktanteil da. Das führt dazu, dass es da eben auch eine entsprechende, ja, fast schon Marktstandard inzwischen gibt. Also MSCI, SRI ist sicherlich etwas, was weit über einen Trend hinausgeht und was es künftig dann eben auch noch geben wird. Jetzt haben wir ein Thema so ein bisschen ignoriert, was aber sehr leidenschaftlich von vielen Chat-Teilnehmern hier gepostet wird. Das ist das Thema Immobilien. Das wollen wir vielleicht auf das nächste Mal verschieben, denn wir hatten jetzt 1000 Anmeldungen. Mehr hat das System nicht verkraftet und 700 Teilnehmer live mit so vielen Fragen, von denen wir leider nicht alle beantworten könnten. Gerd, was würdest du davon halten, wenn wir das Format vielleicht im neuen Jahr in ein paar Monaten nochmal wiederholen?
Gerne. Also ich finde es toll, dass wir so einen hohen Turnout hatten und die Fragen finde ich ganz klasse. Also gerne, wenn von eurer Seite Interesse daran besteht, dann machen wir das im Januar, Februar, März nochmal.
Nehmen wir uns jetzt noch 2-3 Minuten Zeit und beantworten die letzte Frage. Egal was, wir beantworten die jetzt.
Gibt es ein Leben nach dem Tod?
Ah, hier der Markus. Der Markus bringt das nochmal auf und der Clemens auch. Immobilien als Beimischung, brauche ich das unbedingt? Mhm. Gerd, kurzes Statement noch.
Ja, gute Frage. Also in einem normalen Weltportfolio sind Immobilien letztlich schon mit drin. Wenn ich einen MSCI World ETF kaufe, dann ist zum Beispiel eine Vonovia SE, das ist das größte deutsche Immobilienunternehmen, auch Teil des DAX. Index auch mit drin und so gibt es in jedem Land große Immobiliengesellschaften, die im Gewerbe- oder Wohnimmobilienbereich unterwegs sind. Also schlussendlich habe ich den Immobiliensektor oder den Immobilienaktiensektor, wenn ich das mal so ausdrücken möchte, in den normalen breiten Aktienindizes mit drin. Wer ein besonderes Faible für Immobilienaktien hat, der könnte aber auch noch zusätzlich natürlich in den globalen Immobilienaktien-ETF, die manchmal auch Immobilien-REIT, also REIT, REIT, ETFs genannt werden, zusätzlich investieren. Ich halte das nicht für notwendig.
Und von meiner Seite vielleicht noch ein abschließender Kommentar dazu. Also bei REIT-ETFs muss man höllisch aufpassen. Es gibt physisch replizierende REIT-ETFs, also das sind geschlossene, börsengehandelte Immobilien, Gewerbeimmobilienportfolios, hauptsächlich aus dem angelsächsischen Bereich. Die schütten etwa 80% ihrer Einnahmen aus, dazu sind die gesetzlich verpflichtet, sind also wirklich für entsprechende Ausschüttungsstrategien eine ganz tolle Sache. Und bei der Neuauflage des Investmentsteuergesetzes hat der deutsche Gesetzgeber diese Produkte vergessen. Das heißt, ich kriege keine Teilfreistellung auf entsprechende physisch abbildende REIT-ETFs. Also bitte Vorsicht damit. Und es gibt 2 synthetische am Markt, die ich gesehen habe. Da kann es sein, dass die als Aktien-ETFs klassifiziert sind. Da kriege ich auf die schönen Ausschüttungen dann die Teilfreistellung von 30%. Also bitte mit Vorsicht betrachten und auch mal zusätzlich noch schauen, wie volatil sind diese Dinge eigentlich. Denn ich habe festgestellt, gerade in der jüngsten Vergangenheit, die Ausschläge bei Immobilien-ETFs sind noch viel heftiger, ja, als am Aktienmarkt selbst. So, und ich hoffe, das hat euch jetzt noch mal ein bisschen was gebracht zum Thema Immobilien. Wir wollen hier keine Immobilien-ETFs untereinander vergleichen. Der Gerd hat ein super Statement dazu gegeben, welche Rolle solche Immobilien-ETF-Beimischungen in dem Weltportfolio spielen sollten. Ja, und damit wollen wir es beschließen. Sag euch einen schönen Abend. Und Gerd, das möchtest du bestimmt auch noch machen.
Ja, absolut. Also nochmal vielen Dank für die tollen Fragen, für das tolle Format. Hat sehr viel Spaß gemacht und Wiederholungen sehr gerne. An mir soll es nicht liegen. Ich wünsche allen einen schönen Abend und schon ein bisschen im Vorgriff ein schönes Wochenende.
Auch an euch, an unser Team und an Gerd und Shiva.
Dankeschön.
Bis dahin.
Also, macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Das war die Aufzeichnung des Live Just ETF Talks mit Dr. Gerd Kommer zum Thema ETF-Weltportfolios in Zeiten von Corona. Braucht das Konzept ein Update? Wenn euch die Aufzeichnung gefallen hat, dann abonniert doch unseren neuen Just ETF Talk Podcast. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just ETF Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das neue Format zu unterschiedlichen Themen. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Professor Martin Weber zu Gast. Er ist Finanzprofessor an der Uni Mannheim, forscht zu Risiken der Kapitalanlage und ist Initiator des bekannten Arero-Weltfonds. Im Talk geht es aber allein um eure Risiken. Welche müsst ihr bedenken und welche Risiken verursachen ETFs? Auf justetf.com bieten wir noch viel mehr spannende Inhalte an. Kommt doch mal vorbei. In unserem YouTube-Kanal findet ihr eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren zu allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.